Wir haben in unserem Bauprozess eine Besonderheit unter mehreren Besonderheiten. Und zwar ist diese Besonderheit, die ich meine, jene, dass wir es schaffen müssen, innerhalb von kürzester Zeit ein Team zu formen, aus verschiedenen Bereichen, vom Auftraggeber werden Personen bereitgestellt, vom Unternehmer, von den verschiedenen Unternehmen kommen Personen hinzu und es entwickelt sich ein Team, das sofort performen muss, das sofort Lösungen in diesem Projekt finden muss und letztendlich dafür verantwortlich ist, dass dieses Projekt erfolgreich wird oder eben auch nicht. Und ja, wir wissen leider Gottes, dass das auch nicht, gar nicht so selten vorkommt. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir ein Team zusammenbekommen oder ein Team formen können, das dann wirklich dazu in der Lage ist, erfolgreich das Projekt abzuwickeln. Dazu ist Team Spirit zwingend erforderlich. Und das sieht mein Interviewpartner Bülent Yildiz genauso. Er hat in seinem Buch Kollaborative Projektabwicklung genau darüber geschrieben. Und deswegen ist er der ideale Interviewpartner, um im zweiten Teil unseres Interviews genau darüber zu sprechen. Was macht High-Performance-Teams aus? Und vor allem, wie kommen wir zu High-Performance-Teams? Bülent, recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcast-Interviews.
Stefan, vielen Dank für die Einladung. Noch dieses Mal freue ich mich natürlich, dass wir in den nächsten Minuten uns austauschen können über gemeinsame Gedanken zum Thema oder über Gedanken zum gemeinsamen Thema Kollaboration.
Ja.
Du hast die Frage gestellt, was zeichnet High-Performance-Teams aus? Vielleicht nochmal ganz kurz vorweggeschickt. High-Performance-Projekte sind das Ergebnis von High-Performance-Teams. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns in unserer Branche, in der Baubranche, darüber Gedanken machen, wie erreichen wir denn High-Performance-Teams? Deine Frage ist ganz, ganz gut, gleich am Anfang. Was sind denn High-Performance-Teams? Eine ehemalige Mitarbeiterin von mir hat sich im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit auseinandergesetzt, hatte ich ja auch im ersten Podcast, in der ersten Podcast oder in der letzten Podcast-Folge gesagt. High-Performance-Teams, wenn du so willst, das lässt sich auf einen Satz herunter komprimieren, was High-Performance-Teams sind. High-Performance-Teams sind resilient, auch in schwierigen Phasen von Projekten. Bildlich gesprochen, wenn wir Konflikte im Projekt haben, technische Probleme, Zeitprobleme, Kostenprobleme, dann fangen nicht high-performende Teams an, erstmal nach den Schuldigen zu suchen, erstmal nach Gründen zu suchen. Ich sage immer ganz flapsig ausgedrückt, die schauen erstmal auf die Schnittstellenliste, wo vielleicht das Kreuz an welcher Stelle, an welche Spalte gesetzt worden ist, kramen dann Verträgen nach, um erstmal rauszubekommen, ja, wer ist denn schuld an der Thematik und in wessen Verantwortung liegt das? High-Performance-Teams in solchen Situationen sind resilient und die schauen sich nicht an, wer hat jetzt welches Kreuz in welcher Schnittstellenliste gesetzt, sondern sie stellen sich eine Frage. Was können wir als Team tun, um in dieser Situation und aus dieser Situation wieder rauszubekommen? Und das ist ganz einfach ausgedrückt, sie sind resilient und du brauchst so ein Team, um, das wissen wir alle, Bauprojekte sind volatil, Bauprojekte haben Herausforderungen, Bauprojekte, da geht es mal hoch, mal runter, gibt viele Störaktoren, viele Störgrößen und du brauchst so ein Team, was Ruhe ausstrahlt, resilient ist und sich gegenseitig vertraut an der Stelle. Und das sind High-Performance-Teams. Ich hatte ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, High-Performance-Teams kollaborieren und Kollaboration war unsere einfache Formel. Kollaboration ist Kooperation plus gemeinsames Verständnis plus Vertrauen. Wollten wir dann auch schon sehr schnell auf die Frage dann eingehen können, wie erreichen wir High-Performance-Teams?
Genau. Das ist dann die logische nächste Frage. Ich möchte dir aber vor dieser logischen nächsten Frage noch eine andere Frage stellen. Du hast diesen häufigen Mechanismus angesprochen, dass mit dem Finger auf den anderen gezeigt wird, sprich der Schuldige an einem Problem gesucht wird. Wie viel glaubst du, hat der Faktor Angst, und zwar Angst, einen Fehler zu machen, Angst im eigenen Unternehmen dort in die Verantwortung genommen zu werden für finanzielle Probleme oder für finanzielle Folgen daraus. Wie viel glaubst du, dass deinen Teammitgliedern in den einzelnen Bereichen oder die von den einzelnen Projektbeteiligten oder Projektpartnern kommen, wie viel glaubst du, hat der Faktor Angst genau an diesem Punkt zu tun, dass eben oftmals doch der Schuldige gesucht wird und nicht zuerst versucht wird, an dem Problem zu arbeiten und das Problem aus der Welt zu räumen gemeinsam?
Ja, sehr guter Hinweis, sehr gute Gedankengang, Stefan. Ich glaube, Angst hat eine sehr, sehr große, einen sehr großen Einfluss auf Prozesse, auf Verhaltensweisen, darauf, wie Menschen innerhalb von Teams agieren. Weil wenn ich Angst haben muss, dass ich als junger Ingenieur da mal einen auf den Deckel, auf den Kopf bekomme von meinem Vorgesetzten, von meinem Projektleiter, von meinem Kunden vielleicht, als junger Projektmanager, hatte auch ich Angst. Oh je, da darfst du jetzt nicht alles sagen, was momentan so im Projekt schief läuft, weil sonst ist der Kunde unzufrieden und sonst sind wir unser Mandat vielleicht los. Das heißt, Angst ist leider an der Stelle ein sehr, sehr unangenehmer, sag ich mal, Faktor, mit dem wir umgehen müssen. Ich glaube aber auch, dass du damit sehr gut umgehen kannst. Thema psychologische Sicherheit habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben darüber. Psychologische Sicherheit ist immanent wichtig. Es ist immanent wichtig, weil wir sind alle nicht unfehlbar. Wir sind alle in einem Projektumfeld tätig, in einem Umfeld, wo wir im Prinzip baubegleitend planen in Projekten. Es klar ist, es kommt zu unvorhergesehenen Dingen, mit denen wir umgehen müssen. Und wenn wir Angst haben müssen, dass am Ende irgendeiner die Zeche bezahlt, wenn wir Angst haben müssen, dass sag mal, ich Vorwürfen ausgesetzt bin, meine Verpflichtung, meinem Wertvertrag nicht schuldig, vielleicht sogar nicht nachzukommen, dann agiere ich eben nicht im besten Sinne des Projektes, sondern dann agiere ich im besten Sinne für mich. Und im besten Sinne für mich, dass das Thema Silo-Haltung heißt nicht immer im besten Sinne für das Projekt. Insofern ist Angst ein großer Faktor. Und Angst, mit der Angst müssen wir umgehen. Wir müssen es schaffen, als Leader in Projekten, als Führungskräfte in Projekten, auch tatsächlich nicht ein Umfeld von Angst, sondern ein Umfeld von Motivation, ein Umfeld von positiver Kommunikation zu schaffen, damit erst gar nicht solche Handlungen entstehen. Thema Growth Mindset versus Fixed Mindset habe ich auch in meinem Buch darüber geschrieben. Lass uns schauen, dass wir nicht aus jedem Fehler ein Problem machen. Dann lass uns schauen, dass unsere Teammitglieder, unsere Projektpartner, unsere Wertschöpfungspartner motivieren, auch in herausfordernden Zeiten Gas zu geben und auch, wenn es vermeintliche Leichen gibt, die vermeintlichen Leichen früh auf den Tisch legen. Bad News early. Frühe News, frühe Nachrichten früh sind positive Nachrichten. Weil wir noch genügend Zeit haben, als Team auf negative Nachrichten zu reagieren. Irgendwann wird es zu spät.
Unbedingt, unbedingt. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit der Kultur zu tun, oder? Mit der Kultur im Unternehmen, also beim Auftraggeber, beim Auftragnehmer, bei wem auch immer. Also wenn dieses Unternehmen eine Kultur der Fehlertoleranz, eine positive Fehlerkultur pflegt und nicht eben mit 25 Revisionseinheiten sofort jeden Fehler aufdecken möchte und dann gibt es erst einmal eine auf den Zacken. Das schafft eine Kultur der Angst und dann tut sich der Einzelne, glaube ich, auch ganz, ganz schwer, diese Angst eben im Projekt abzuschütteln. Punkt eins und Punkt zwei, ich glaube, es hat auch ganz, ganz viel mit der Kultur im Projekt, im Team zu tun. Also auch da an der Kultur zu arbeiten und ich denke, dass das auch ein Element sein wird, Bülent. Wie du zu High-Performance-Teams kommst, oder denke ich? Kulturarbeit im Team, oder?
Definitiv, definitiv. Bin ich bei dir? Bin ich bei dir? Kultur kannst du ja nicht schaffen. Kultur ist vorhanden. Du kannst auch nicht Kultur irgendwie aus dem Erdboden entstehen lassen. Aber du kannst deine Kultur pflegen, bin ich der Meinung, oder noch besser ausgedrückt, du kannst an Verhaltensweisen in Projekten arbeiten. Respektvolle Verhaltensweisen, auch darüber hatten wir in unserem letzten Podcast gesprochen. Respekt kannst du lernen im Projekt. Respekt kannst du im Projekt etablieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieses respektvolle Miteinander. Das Thema gewaltfreie Kommunikation. Das Thema, hey, positive Fehlerkultur. Ich weiß, ich kann im Projekt auch mal einen Fehler machen, ohne dass ich sofort meinen Job los bin oder sanktioniert werde. Und das ist ganz eminent wichtig, um eben dieses Umfeld zu schaffen, was drauf aus ist, Vertrauen herzustellen und was drauf aus ist, auch tatsächlich Vertrauen aufzubauen, um damit dann Kollaboration und damit dann High Performance auch zu ermöglichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Der Weg ist quasi über diese Verhaltensweisen, über diese Gewohnheiten, über diese institutionellen oder projektbezogenen Gewohnheiten, wie einen respektvollen Umgang zu pflegen. Daraus entsteht Kultur, und zwar die Kultur, die wir brauchen, um ein Performance-Team zu werden auf dieser Ebene. Das funktioniert
Genau.
natürlich, ich meine, du bist Vollblutunternehmer, das funktioniert natürlich in Teams, die in einem Projekt zusammenkommen. Das funktioniert genauso im Unternehmen. Also auch wenn ich an der Kultur im Unternehmen arbeiten möchte,
Definitiv.
dann muss ich an meinen unternehmensbezogenen Gewohnheiten, Verhaltensweisen arbeiten, und daraus folgt dann wieder eine Kultur.
Ja, definitiv. Wenn du mich jetzt fragst, gibt es denn noch Möglichkeiten, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast, wie kann ich denn sowas beschleunigen? Wie kann ich denn sowas unterstützen? Dann sage ich, gibt einen ganz einfachen Weg. Rituale. Im Unternehmen bei uns haben wir viele Rituale geschaffen. Rituale, die motivieren, Rituale, die Kultur fördern, Rituale, die einfach dazu führen, ich identifiziere mich mit dieser Truppe, mit dieser Gruppe, ich als Individuum. Mir gefällt dieses Ritual, damit identifiziere ich mich, gleichzeitig identifiziere ich mich mit diesem Team dadurch. Und diese Rituale, die schaffen oder die fördern Kultur. Und durch diese Kultur entsteht eben auch was ganz Wertvolles, was auch niemand missen möchte, wofür man dann auch die extra Meile geht am Ende des Tages. Ja.
Absolut, diese Zugehörigkeit ist einfach die Essenz eines Teams, und die ist auch die Essenz von Beziehung. Und dann gehe ich, wie du sagst, auch die Extrameile für den anderen, für meinen Partner. Ja, das ist ja dann eben ein Teammitglied, für das ich einstehe, und dann kann das auch entstehen. Was sind denn noch Elemente, wie High-Performance-Teams oder was High-Performance-Teams brauchen, und wie kann man diese Elemente fördern, so dass eben diese Performance dann auch zutage tritt?
Eben Ritualisierung von Rituale, ganz, ganz wichtiges Element. Dann aber auch wichtig, Klarheit schaffen. Klare Regeln. Je klarer wir sind in unseren Regeln, desto vorhersehbarer sind wir. Und ich komme, du merkst immer wieder, ich komme auf denselben Punkt. Je vorhersehbarer wir sind, desto mehr Vertrauen entsteht auch. Wenn ich klare Regeln habe, die ich als Team übrigens gemeinsam festlegen kann und festlegen sollte auch. Regeln definiert nicht der Projektleiter, Regeln definiert nicht irgendjemand, der auf der Kanzel sitzt, sondern wir als Team legen uns die Regeln auf, die wir meinen, die wichtig sind. Aber dann haben wir Klarheit. Dann weiß auch ganz genau jeder, hey, das ist ganz wichtig, pünktlich. Wenn in der Besprechung steht 8:45 Uhr Start dienstags, dann ist jeder um 8:45 Uhr parat. Alles andere ist nicht respektvoll, wenn dann 10 Leute warten müssen, dass 3 Leute noch eintrudeln. Dann haben wir A, Verschwendung im Lean-Kontext und B, haben wir dann auch keinen respektvollen Umgang. Und darauf kann sich jeder einstellen, wenn diese Regel klar gesprochen worden ist. Also Klarheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch ganz einfach, in meinem Buch habe ich auch darüber geschrieben, dass Leistung, High Performance heißt, da hat ja auch was mit Leistung am Ende des Tages zu tun, ist, jeder hat ja Potenzial. Und warum man die Leistung aber nicht ganz umsetzen kann, ist, weil eben Störfaktoren da sind. Störfaktoren können verschiedenster Art sein. Technische Probleme, Unklarheit, weil die Anforderungen des Kunden unklar sind, um es mal ganz technisch auszudrücken. Oder aber auch Störungen im zwischenmenschlichen Verhältnis. Da ist irgendwas, der Architekt und der, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, der Architekt und der Elektroplaner, sprich die Personen der jeweiligen Büros, die können irgendwie nicht miteinander. Die kommunizieren auch über Bande miteinander nur. Dann ist das ein Störfaktor. Dann muss man dann auch mal vielleicht in der Stelle bei meinen Mitarbeitern, sage ich, walk to talk, dann muss man vielleicht auch mal mit denen mal kurz einen Kaffee trinken gehen im Projekt oder einfach mal hier um die Baustelle herumlaufen in der Mittagspause. Das kann ja auch ein Störfaktor sein. Das heißt, versuchen, Störfaktoren zu identifizieren und diese permanent, es ist ein permanentes Arbeiten, jede Woche am Team, am Projekt, an den Prozessen, an den Themen, um diese Störfaktoren zu minimieren oder, wenn es möglich ist, sogar zu eliminieren. Das heißt, Leistung ist Potenzial mehr Störfaktoren. Das heißt, die Störfaktoren versuchen wir wegzubekommen, permanent. Dann ist das Thema, ich habe es gerade auch schon angerissen, ein Umfeld psychologische Sicherheit schaffen. Growth Mindset etablieren in Projekten oder in Projektteams an sich, weil das ganz, ganz wichtig ist, die Chancensprache auch in der Kommunikation immer wieder etablieren, immer wieder auch erfordern von allen. Weil wir sind ja leider, ja, nicht leider, wir sind in den Hochschulen, werden wir auch ausgebildet darin, Probleme zu erkennen, richtigerweise. Aber wenn wir dann nur noch von Problemen sprechen und Zeit investieren in die Problemformulierung und dann nicht den Hebel umlegen in die Chancensprache, zu sagen, lasst uns doch mal jetzt darüber unterhalten, wie kriegen wir das denn gelöst? Weil, sind wir mal ehrlich, nur die, die wir jetzt gerade in dem Planungsraum sitzen, nur die, die wir gerade in Big Room auf der Baustelle sitzen, können doch dieses Problem lösen. Also dann lasst uns jetzt den Hebel umlegen in die Chancensprache formulieren. Ich würde jetzt nicht sagen, wünsch dir was, aber so ein bisschen Feed-Forward-Denken. Ja, wie gehen wir mit der Situation um? Wie, wenn wir jetzt so ein Grundsatzproblem im Projekt haben, dass Misstrauen da ist, dass die Kommunikation nicht gut ist, dann müssen die Kultur im Projekt auch nicht funktionieren. Also viele, viele, dieses Ding in Schieflage geraten ist, dieses Projekt. Dann mache ich auch gerne mal einen Feed-Forward-Workshop, also kein Feedback-Workshop, sondern dann überlege ich mir mit dem Team, so, Team, jetzt trinken wir ein magisches Elixier. Reiche dann einen Ingwersaft, jetzt im Winter würde das Sinn machen. Und jetzt trinkt ihr diesen Ingwersaft und die nächste eine Stunde unterhalten wir uns darüber, wo wir in Zukunft, wir bewegen uns in die Zukunft, 6 Monate in die Zukunft und wir stellen uns vor, alles läuft gut. Wie sieht unsere Unterhaltung dann aus in dem Moment?
Wie manifestiert
Aber
sich
wirklich,
das? Wie sieht das aus? Genau.
genau, aber wirklich ist es eine schwierige Übung. Wir üben eine Stunde lang, bewegen wir uns quasi gedanklich in die Zukunft und unterhalten uns mit denselben Leuten eine Stunde in der gedanklichen Zukunft.
Und zwar
Wie
positiv.
das?
Und zwar
Ich wollte gerade
positiv.
sagen,
Das
und
ist,
zwar
glaube ich, die
positiv.
größte Schwierigkeit.
So, und nach einer Stunde verliert der Ingwer-Saft seine Wirkung und nach einer Stunde gehen wir dann wieder zurück in die Vergangenheit. Aber dieses Feed-Forward-Denken ist ganz, ganz wichtig, das auch im Projekt mal zu etablieren. Ich kann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur motivieren, versuchen Sie es. Lasst uns gemeinsam genau solche Ansätze mal etablieren. Wir werden erstmal auf viel Granit beißen. Wir in der Bauindustrie sind ein bisschen traditionell gestrickt, an der Stelle auch viele Projektbeteiligten. Aber es lohnt sich. Es ist eine schwierige Übung, aber es lohnt sich, weil der Zauberelixier, der entfaltet dann auch tatsächlich gute Kräfte an der Stelle. Und das auf deine Frage, wie können wir dann so ein High-Performance-Team etablieren? Ja, genau durch diese Ansätze. Weil nur zu sagen, jetzt reißt euch doch mal zusammen, auf gut Deutsch gesagt, funktioniert nicht. Sondern ich muss elegant, smart versuchen, mein Team dorthin zu führen, gemeinsam. Es geht auch nie top-down, es geht auch nicht über einen genialen einzelnen Berater, sondern das Team an sich ist der matchentscheidende Faktor für Erfolg oder auch für Misserfolg.
Absolut, absolut bündelnd. Und die einzelnen Faktoren zu 100% dabei. Und jetzt kommt die entscheidende oder für mich entscheidende Frage, weil ich liebe es umzusetzen. Und ich frage mich dann immer, diese theoretischen Faktoren bringen was, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie ganz konkret setzt du das dann in einem Projekt um? Geht das dann von Beginn an in begleitenden Workshops, in denen du immer wieder mit dem ganzen Team an diesen Themen arbeitest, wo du sagst, es gibt einen Startworkshop, wo man dann eben solche Dinge, solche Regeln festlegt, wie wir miteinander umgehen wollen? Beschreibe mal den Prozess jetzt, wie du
Genau.
diese Kultur des High-Performance-Teams da etablierst.
Genau. Wichtig ist gemeinsam. Es ist natürlich so, dass ich als externer Berater und auch meine Mitarbeiter eine gewisse Theorie auch Methodiken, Ansätze mitbringen, aber Dinge erarbeitet werden immer gemeinsam. Es gibt dann von uns auch nur ganz selten Hochglanzpräsentationen, die wir an die Wand schmeißen, wo wir ein bisschen Theorie natürlich auch etablieren, aber diese Hochglanzpräsentationen, wo wir sagen, hey, und jetzt habt ihr einen 2 Stunden Beschallungsvortrag und jetzt geht raus, macht was, was machen wir nicht. Und es gibt immer so einen Mix aus ein bisschen theoretischen Input und dann gehen wir aber wirklich her und erarbeiten mit sehr, sehr einfachen Mitteln, mit Post-its, mit hier an der Wand. Mit Storytelling ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch Stories mitbringen, die wir aus anderen Projekten, die wir persönlich erleben, die veranschaulichen, was in dem Moment ich eigentlich sagen möchte. Und dann machen wir manchmal auch, sagen wir, Rollenspiele und sagen, jetzt kommt mal ihr zwei her, Brockenbauer und oder Sprinklerbauer und Trockenbauer. Jetzt üben wir das mal. Gewaltfreie Kommunikation. Jetzt machen wir mal gewaltfreie Kommunikation 5 Minuten lang über den Konflikt der letzten Woche. Und das heißt, wir arbeiten sehr, sehr stark am Menschen, mit Menschen. Wir arbeiten sehr visuell in unseren Workshop-Formaten mit ganz einfachen Mitteln, mit unseren Posts, mit unseren Wänden, mit haptischen Mitteln, wie auch ein kleines Beispiel, um darzulegen, wie wichtig gemeinsames Verständnis ist und wie schwierig aber auch gleichzeitig gemeinsames Verständnis ist. Aber diese Entensimulation, wo dann jeder eine kleine 6 Lego-Bausteine bekommt, mit der man eine Ente zusammenstecken soll. Und bei 10 Menschen hast du mindestens 6 unterschiedliche Enten. Die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Und um einfach mit solchen anschaulichen Beispielen versuchen wir dann die Menschen im Projekt mit so abzuholen, mitzunehmen auf diese Reise der Veränderung. Und Veränderung heißt nun mal nicht das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, manchmal 5% besser. Sondern Veränderung heißt tatsächlich neue Wege gehen. Neue Wege gehst du nicht immer nur dadurch, dass du Altes ein bisschen besser machst. Genau, Workshop-Formate sind ganz, ganz wichtig. Und dann steigen wir aber auch tatsächlich in die Themen mit ein. Das heißt, High Performance ist immer auch verbunden oder zum Glück verbunden. Ich bin Ingenieur, ich liebe meinen Beruf, ist verbunden mit ganz handfesten Dingen. Das heißt, Prozesse schauen wir uns an. Wir etablieren Prozesse, Montageprozesse, Planungsprozesse. Und es entstehen auch Konflikte und die Konflikte baden wir direkt aus. Das heißt, das Team erlebt in live, eins zu eins in Echtzeit, wie Konflikte beseitigt werden. Und dann nehmen wir uns halt auch mal die Zeit, ich erinnere mich zurück, 5 Jahre ist das her, wo wir bei einem Fahrplanungsworkshop dann einfach abgebrochen haben. Wo ich dann gesagt habe, Leute, es macht keinen Sinn nach einer Stunde. Wir kommen hier nicht weiter, ihr habt euch nicht gut vorbereitet. Was ist denn das Problem? Wir machen jetzt den Workshop zu, jeder geht kurz 10 Minuten vor die Tür und dann kommt das hier und dann machen wir mal eine Segelboot-Methode. Was ist das Problem? Ich glaube euch nicht, dass ihr es nicht könnt. Aber ich merke, dass ihr nicht vorbereitet seid oder es nicht hinbekommt, die Prozesse an die Wand zu planen. Lasst uns doch mal mit einer Segelbootmethode reflektieren. Wo stehen wir momentan? Das heißt, was ist das, was uns gedanklich zurückhält? Was sind die Felsen unter der Wasseroberfläche, die uns die Gefahr bedeuten? Gefahr heißt Angst. Und dann machen wir auch mal einen kurzen Segelboot-Reflexion, um herauszubekommen, was ist das, was uns alle hindert als Team, was aber niemand so richtig ausgesprochen hat, was auch niemand thematisiert hat in anderen Gefäßen im Projekt. Und dann fühle ich mich dazu verantwortlich, diesen Störfaktor erstmal zu identifizieren und dann idealerweise auch zu beseitigen. Das heißt, du merkst, Stefan, ich kann viele, viele solche Beispiele bringen, wie wir mit High Performance, wie wir mit Teams umgehen, um daraus High Performance Teams zu machen. Und wir gehen sehr systemisch vor bei Refine. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir sehr, sehr ausgeklügelte Systeme haben. Aber was ein Refiner auszeichnet und was ich auch mir wünsche von uns allen in der Baubranche, ist, dass wir an der Stelle auch die Kreativität, die Kreation, ich sage immer Street Credibility mitbringen, um tatsächlich dann in Situationen auch, in spezifischen Situationen, doch auch noch spezifisch zu reagieren. Und nicht nur das zu machen, was in irgendeine Systemvorgabe, in irgendeine Checkliste oder in einem Methodenbaukasten steckt. Sondern du brauchst auch mit Menschen arbeiten, heißt auch irgendwo diesen Freiraum zu haben, auch spontan auf Menschen noch einzugehen und vielleicht auch weg von dem Systemansatz, den wir bei Refine haben, im individuellen Moment auch noch anders vorzugehen.
Ganz wichtig, mega wichtig. Wir haben 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und haben 8 Milliarden verschiedene Menschen. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz, ganz essentielles Thema, niemanden eine Schublade drüber zu schieben zu wollen, sondern auf die individuellen Bedürfnisse, auf die individuellen Persönlichkeitsmerkmale einzugehen und dort dann eben, ja, am Kern des Problems wirklich zu arbeiten und zwar individuell zu arbeiten. Also ich kann mir wahnsinnig gut vorstellen, dass genau dieser Prozess zum Ziel führt und dieses Team zusammenwachsen lässt. Was tust du mit Bauherren oder mit Kunden oder potenziellen Kunden, die sagen, so ein Workshop bringt doch auch nichts und wir wollen ja da nicht irgendwie Ringelreiher tanzen, sondern wir bauen hier handfeste Projekte und wir brauchen was Erdiges und die Leute sind da zum Arbeiten und die sollen gefälligst eine Aufgabenbereiche, eine Verantwortungsbereiche sauber abarbeiten und dann wird das schon funktionieren. Wie begegnest du diesen Menschen, die für so eine Art der Projektbegleitung überhaupt nichts übrig haben?
Muss ich kurz überlegen? Ja, Sehr spontan natürlich.
Sehr spontan.
Ja, sehr spontan fällt mir ein. Ja, ich lade diese Menschen ein. Okay, es gibt ja den Fall, du bist im Projekt schon angekommen, du bist im Projekt aktiv und dann kommen wir Stimmen auf, ja, das bringt doch gar nichts. Das bringt doch gar nichts. Da eignet sich dann auch tatsächlich so eine Seelenbotmutter, doch mal rauszubekommen, mal rauszukitzeln, was denn ihn antreibt, den Menschen zu so einer Aussage. Oder ich lade auch gerne mal Menschen ein, die sagt, hey, nee, Herr Jules, kommen Sie mit Ihrem Lean-Ansatz, kommen Sie mir nicht damit her, das bringt nichts, das ist ein Lego-Spiel oder Post-its an die Wand kleben. Den lade ich dazu ein, kommen Sie mit, ich kläre das mit meinen Kunden, schauen Sie uns live um die Schulter bei einem laufenden Projekt. Das mache ich auch sehr oft und das wird auch sehr, sehr gut angenommen tatsächlich. So, oh, das würden Sie mal sagen, natürlich, wir sind offen. Kommen Sie am Freitag zu unserem internen Refine-Call, schauen Sie uns intern über die Schulter oder kommen Sie und besuchen mich live in einem Projekt. Und dann gibt es aber die Bedenkenträger, wie ich es schon gesagt habe, im Projekt, die, sagen wir mal, die nicht mitmachen wollen, die nicht mitmachen wollen und sagen, es gibt auch, ich nenne es jetzt mal Saboteure, die
Ja,
per se nicht wollen.
Projektterroristen, oder?
Ja, muss man aufpassen im aktuellen Zusammenhang, aber tatsächlich, es gibt diese Menschen, die tatsächlich schwierig, die dann auch wirklich sich schwer tun. Ja, nicht, weil sie nicht wollen. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können, von Angst getrieben sind. Und auch da haben wir mit unserem externen Partner Thomas ein Format, sag ich mal, etabliert, ein sogenannter One Day. Ich nenne es auch tatsächlich High-Performance-Workshop. Warum? Weil da ist nicht das Problem, dass der Fachlich nicht will, sondern da ist was tief, tief verankert in solchen Menschen, was den guten Menschen auch daran hindert, sich auch frei zu machen. Vielleicht die fehlende Klarheit über sich selber, die fehlende Klarheit über das, was er will. Und da gibt es diesen One-Day-Workshop. Und da gehen wir dann wirklich her und sagen, okay, jetzt, wir brauchen jetzt gar nicht über Prozesse reden. Wir brauchen auch nicht über Deckenstationen reden, sondern wir versuchen uns mal Klarheit reinzubekommen. Was ist denn das, was du willst, lieber Mensch, liebes Team? Es gibt ja auch ganze Teams, die sich wehren, die ein Riesenproblem haben. Ein Riesenproblem im Projekt, aber sagen, hey, wir haben keine Zeit, in uns zu investieren, in die Prozesse zu investieren, weil wir hier die Leitung verlegen müssen, mal ganz blöd gesprochen. Und da gibt es diesen einen speziellen Monday-Workshop tatsächlich. Und da gehst man wirklich sehr, sehr tief rein in die Menschen, in die Köpfe. Und dann auch raus, und das ist ganz erstaunlich, was da rauskommt, wo die Probleme denn liegen. Und zwar nicht darin, dass die Kuh ein Quadrat achtet, die beherrscht, mal ganz blöd gesprochen, oder die sagen wir, Leitungen kollidieren, die Schlitzendurchbruchsplanung nicht funktioniert, sondern so ganz andere Themen. Und da gehen wir dann wirklich in die Tiefenanalyse und kriegen auch Selbstkenntnis. Selbstheilende Kräfte werden dann auf einmal aktiviert an der Stelle tatsächlich. Und
Total
dann
spannend.
gibt's, und dann, sorry, dass ich unterbreche, Stefan, aber
Kein
dann gibt's
Problem.
natürlich auch, dann gibt's auch immer wieder die Menschen, mal ganz ehrlich gesprochen, die wollen halt auch nicht. Und dann überlegst du natürlich, okay, Menschen, die dann per se nicht wollen, die wird's immer geben. Du kannst die Welt nicht verändern. Ja.
Nicht die komplette. Nicht die
Nicht die
komplette.
komplette Welt, ja, genau. Du kannst die Welt natürlich verändern.
Was ich voll schön jetzt vorher gefunden habe an deinen Ausführungen ist, dass du eben genau nicht den Weg gehst und die, die sich sträuben, die sich querstellen, dann verurteilst dafür, sondern dass du ganz den gegenteiligen Weg gehst und die einlädst und inspirierst dazu, doch tiefer hineinzuschauen und gemeinsam zu reflektieren und gemeinsam eine Ebene tiefer zu schauen, weil davon bin ich auch überzeugt. Die oberflächlichen Punkte, die sind nie die entscheidenden, die dazu
Ja.
führen, dass jemand nicht möchte, nicht kann. Du hast gesagt, die nicht wollen, die gibt's immer, aber wenn irgendwas dagegen spricht, dann merkt man das und das ist meistens was Tieferliegendes und das ist ein wunderschönes Format, dass man da die dann einlädt, hey, schaut's da doch mal hin. Und das finde ich auch ein
Ja.
wunderschönes Schlusswort, Bülent. Wir sind leider schon am Ende. Ich glaube, wir könnten uns Stunden unterhalten.
Ja,
Das
gerne.
Schlusswort das Ende einer Podcaster-Folge oder Serie, zwei Podcasts, die ich ja immer zusammen aufnehme, das hat mein Interviewpartner und zwar ist das immer die gleiche Frage, Bülent. Ich würde gerne dein Statement dazu hören, wie du die Baubranche in, na, sagen wir mal so 10 bis 15 Jahren siehst. Wie haben wir uns bis dahin entwickelt? Haben wir die Herausforderungen, vor denen wir momentan stehen, gelöst? Kommen noch größere, die wir nicht zu lösen imstande sind? Was ist in den nächsten 10 bis 15 Jahren passiert? Und damit verabschiede ich mich auch von dir, lieber Bülent. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet und danke für die tiefen Einblicke, die du mir und meinen Zuhörerinnen gewährst.
Okay, vielen Dank für die interessante Abschlussfrage, Stefan. Wenn ich jetzt mich gedanklich in die 10- bis 15-jährige Zukunft bewege, glaube ich, haben wir eine Bauindustrie, die den Begriff Industrie tatsächlich zurecht trägt. Ich bin der Meinung, heute tragen wir als Bauindustrie diesen Begriff noch nicht ganz zurecht, weil wir es gelernt haben, Produktionsdenken nicht nur zu verstehen, sondern auch zu leben. In 15 Jahren, also Production Thinking ist ganz wichtig für unsere Bauprojekte. In 10 bis 15 Jahren, glaube ich, haben wir es verstanden und ich bin überzeugt davon, dass wir die Bauindustrie zu einer der attraktivsten Industrien der Welt machen, wo wir Menschen wertschätzen, Respekt für Menschen und auch Respekt für Ressourcen. Wir denken dran, wir sind heute noch ein sehr großer Ressourcenverschwender, wo wir schaffen, Respekt für Menschen und Ressourcen etabliert zu haben. Und in 10 bis 15 Jahren, um den Dreiklang abzuschließen an der Stelle, bin ich überzeugt davon, dass wir Menschen mit Respekt begegnen. Und wir dadurch, habe ich im Prinzip schon beim zweiten Punkt gesagt, zu einer der attraktivsten Branchen der Welt machen und unsere Verschwendung, unsere Wertschöpfung und Produktivität sehr, sehr weit. Ich traue mich jetzt keine Zahl zu nennen, weil das auch schwierig ist, was ist die Produktivität in dem Zusammenhang. Aber wir sind einer der wertschöpfendsten Industrien der Welt, glaube ich, in 10 bis 15 Jahren. Und wenn das eintritt, dann haben wir alle unsere Jobs richtig gemacht. Und dann bin ich froh, wenn wir auch als Refine unsere Vision an der Stelle umgesetzt haben, nämlich die komplette Baubranche zu verändern.
Bin ich dabei, Bülent? Danke
Wunderbar.
dir vielmals.
Danke dir, Stefan. Bis bald.